Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker und ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und wir beschäftigen uns im CardioBeat-Podcast immer auch mal mit Themen, die etwas über den kardiologischen Tellerrand blicken. Und heute ist es wieder soweit, wir sprechen über eine Erkrankung, die mal kardiologisch, mal nicht kardiologisch interpretiert wird, nämlich die pulmonale Hypertonie. Und wir begeben uns hier auf die Kontaktzone zwischen Herz und Lunge und ins Grenzgebiet für die Kardiologie und Pneumologie. Und damit die Gewichte auch gleich verteilt sind, kommt mein heutiger Gast nicht aus der Kardiologie. Und ich freue mich, meine Kollegin Professor Dr. Karen Olsson begrüßen zu dürfen. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Pneumologie und Infektiologie hier an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und sie ist dort schon lange zuständig, auch für die pulmonale Hypertonie. Herzlich willkommen, liebe Karen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber David, dass du mich trotzdem einlädst. Es gibt ja wahrscheinlich keine Person in dieser Klinik, die dich häufiger am Kathetertisch gestört hat mit irgendwelchen Rhythmusstörungen und blöden Fragen. Außer mir. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und über mein Herzensthema sprechen darf.
Ja, deswegen bist du hier, weil heute stelle ich die Fragen. Lass uns mal einsteigen, bevor wir jetzt uns natürlich auch mit dieser Erkrankung und den Besonderheiten der Erkrankung beschäftigen werden. Gleich, warum hast du als Pneumologin jetzt gerade dieses Thema zu deinem Steckenpferd gemacht und nicht sowas wie COPD oder Asthma?
Ja, ich wollte gerade sagen, diese ganzen Schleimerkrankungen sind eigentlich gar nicht das, was mich bewegt. Ich bin mehr oder minder durch Zufall dazu gekommen. Ich wollte was ganz anderes machen. Und dann hatte ich zum einen eine unglaublich spannende Formulatur in der Kardiologie, die mich in der Regel fast mehr fasziniert als die Pneumologie. Und dann hatte ich eine Vorlesung bei Marius Hülper. Das war, kann ich noch genau sagen, auf den Tag genau am 29.11.2004. Und da war auch das Thema pulmonale Hypertonie und da waren gerade die ersten Medikamente gekommen. Und diese Erkrankung hat mich so fasziniert und dieses Krankheitsbild, dass ich dann da hängen geblieben. Denn das war eine Zeit, wo kurz zuvor noch die Patienten eigentlich in der Regel verstorben sind, wenn sie nicht lungentransplantiert worden sind. Ja. Und so bin ich dazu gekommen.
Anscheinend ist es ja irgendwie ein Grenzgebiet und du interessierst dich ja auch für kardiologische Themen, hast du eben jetzt schon gesagt. Wem gehört jetzt dieses Thema pulmonale Hypertonie? Den Kardiologen oder den Pneumologen? Oder muss man das anders denken?
Ich wollte gerade sagen, ich muss natürlich die Fahne hochhalten und sagen, den Pneumologen, weil es die Pulmonalgefäße sind. Aber ich glaube, es gehört wirklich beiden. Und ich glaube, wir müssen wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten, damit wir dieses Krankheitsbild zum einen komplett verstehen, gut diagnostizieren können und ich glaube auch gut behandeln können. Und dann muss man sagen, was ich in diesem Krankheitsbild auch so sehr schätze, dass wir dann häufig noch ganz viele andere Disziplinen mit ins Boot holen müssen, weil da sind ja noch andere Erkrankungen dabei, die der pulmonalen Hypertonie zugrunde liegen. Nicht nur die Lungenerkrankung, die Herzerkrankung, was ja wirklich die häufigsten Ursachen sind, aber wir haben natürlich auch andere Erkrankungen, so wie die Bindegewebserkrankungen zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig scheinen immer mehr auch die hämatologischen Erkrankungen zu sein. Sichelzellanämien, Kugelzellanämien, aber auch die myelodysplastischen Syndrome zum Beispiel gelangen immer mehr in unseren Fokus und scheinen wirklich essentiell zu sein. Letztlich muss man sagen, sollten wir alle auf die pulmonale Hypertonie gucken. Die ist gar nicht so selten, wie wir denken.
Und ist das denn der Normalfall, dass es jetzt wie bei dir auch in der Pneumologie angesiedelt ist? Oder ist das in Deutschland jetzt so?
Das ist wechselt in Deutschland. Ich glaube, das ist Klinik und Zentrum, es sind mehr so Traditionen, wie und wer das in welchem Zentrum gemacht hat und vorangeführt hat. Ich glaube, häufiger sind tatsächlich die Kardiologen. Ich kann es dir aber wirklich nicht so genau sagen. Es ist ja ein eigentlich recht begrenztes Feld, und wobei da hält es sich vielleicht auch einfach die Waage. Und ja, ich glaube, es ist immer das spezielle Interesse und die Tradition an dem jeweiligen Zentrum, wer die Leitung und wer, ich sag mal so, den Hut auf hat in der Betreuung der Patienten.
Gut, lass uns mal mit der Definition anfangen, die ja an allem erstmal vorne steht. Bei einer, weiß ich nicht, arteriellen Hypertonie sagt man, oh, Sie haben einen Blutdruck von 140 zu 90, Sie haben einen Hypertonus. Gibt's das für die pulmonale Hypertonie so auch, oder muss man das da anders definieren?
Nee, es gibt ganz klare hemodynamische Definitionen. Die haben sich auch in den letzten Jahren nochmal geändert. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Früher hat Marius immer gesagt, die alte Definition war nicht evidenz-, sondern eminenzbasiert. Es gab vor vielen, vielen Jahren immer Weltkonferenzen für den Lungenhochdruck. Da konnte man sich schlecht einigen, welcher Wert denn wirklich jetzt unnormale und pulmonale Hypertonie ist, und hat dann mit dem Normalwert 20 und hat dann noch so ein bisschen was draufgerechnet und hat die 25 mm Hg als Grenzwert eingesetzt. Jetzt gab es in den letzten Jahren ganz, ganz viel Evidenz, dass schon niedrigere Werte auch wirklich prognostisch relevant sind, unter anderem aus dem Veterans-Register und auch aus vielen anderen Lungenregistern, so dass es seit den letzten Leitlinien eine neue Definition gibt. Der Grenzwert für die pulmonale Hypertonie ist also bei einem mittleren Pulmonalisdruck, einem Patmin von über 20 mm Hg. Und dann teilt man ja noch auf den Lungenhochdruck in die präkapilläre pulmonale Hypertonie, die postkapilläre pulmonale Hypertonie, die isolierte. Und dann gibt es noch kombinierte Formen, die ja ganz, ganz spannend auch für uns später sicherlich sind im Gespräch, was Therapien angeht. Die präkapilläre pulmonale Hypertonie definiert sich über einen mittleren Pulmonalisdruck von 20 mm Hg, einen pulmonalarteriellen Wedge-Druck von kleiner gleich 15 mm Hg und einen pulmonalvaskulären Widerstand von 2 Wood Units. Das entspricht also etwa 160 dyn. Die postkapilläre, also dann mit einem Wedge über 15, und die kombinierte, das ist ganz spannend, da ist der Wedge über 15, der Druck auch über 20, aber der Widerstand ist gleichzeitig erhöht. Das heißt, wir haben nicht nur eine postkapilläre Komponente, also hinter dem Kapillarbett der Lunge, also vorzugsweise vom linken Herzen ausgehend, sondern wir haben auch eine Komponente, die das pulmonalarterielle Gefäßbett betrifft. Und das ist ja in den letzten Jahren ganz große Diskussion, ob und wie man diese Patienten möglicherweise behandeln kann, weil auch diese Form des Lungenhochdrucks natürlich prognostisch relevant ist. Es ist noch eine Form dazugekommen, die, ich sage mal, in unserer Welt bisher für die Therapie und für im täglichen Alltag noch nicht so relevant ist. Das ist die pulmonale Hypertonie unter Belastung. Davon spricht man, wenn Papmin zu oder durch HZV-Slope zwischen Ruhe und Belastung über 3 mm Hg pro Liter pro Minute ist. Aber das ist komplex. Ich glaube, das braucht man für den Alltag erstmal nicht, wenn man jetzt nicht sich den ganzen Tag damit beschäftigt.
Wie häufig ist das denn in Deutschland oder in der Welt so? Und wie hoch ist die Dunkelziffer wahrscheinlich?
Was meinst du häufig? Gegenfrage, häufig oder selten?
Ja, die Antwort ist ja meistens häufiger, als man denkt.
Genau. Ich hatte das auch nicht so wirklich gedacht, aber also die pulmonale Hypertonie, also nicht die pulmonale Arterie, aber die pulmonale Hypertonie, die ist gar nicht so selten. Und zwar, wenn man schaut, sind etwa 1% der Bevölkerung betroffen. Und wenn man sich die über 65-Jährigen anguckt, dann sind das 10%. Und das finde ich wirklich ganz spannend, wenn man das mit anderen Erkrankungen aus unserem Kreis, der COPD zum Beispiel, betrifft. Da ist das Lebenszeitrisiko auch 10%. Brustkrebs bei Frauen 12%. Also wir bewegen uns da gar nicht so weit weg. Und wenn man das mal so rechnet mit der Linksherzinsuffizienz zum Beispiel, mit der Häufigkeit dort, wenn man ganz grob rechnet, über 70 Jahre 10% Prävalenz der Linksherzinsuffizienz, dann hat man weltweit, ich sag mal vielleicht so ja, 60 Millionen Fälle oder auch mehr, wenn die Hälfte der Patienten, und das tun sie ja im Verlauf der Erkrankung statistisch, eine pulmonale Hypertonie entwickelt, dann ist man bei weltweit 30 Millionen Fälle. Also, und das sind Patienten, wo die Mortalität um den Faktor 2 bis 3 erhöht hat. Also schon, muss man sagen, relevant. Und anders sieht das aus bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie. Da kann man ganz grob sagen, das ist selten. Da spricht man von einer Inzidenz von so circa 10 pro Million Erwachsene und bei einer Prävalenz von 50 pro Million Erwachsenen. Und vielleicht einer globalen Prävalenz von, ich weiß nicht, lass es über 100.000 Fällen sein. Und das ist so ein bisschen die Ungerechtigkeit. Da haben wir bei diesen Patienten im Gegensatz zu den anderen Patienten bei Herz- und Lungenerkrankungen in der Zwischenzeit wirklich über 10 zugelassene Medikamente.
Steigen wir mal dann als nächstes vielleicht ein bisschen tiefer in die Ursachen der pulmonalen Hypertonie ein. Was sind die häufigsten Gründe, so eine pulmonale Hypertonie zu entwickeln? Sagen wir mal im Erwachsenenalter, vielleicht sollten wir das so einschränken.
Genau, im Erwachsenenalter. Also wirklich die häufigsten Gründe sind die Linksherzerkrankung. Das sind so circa 65% der Patienten mit pulmonaler Hypertonie. Dann kommen die Lungenerkrankungen, circa 30%. Und wenn man dann noch rechnet, dann haben wir so etwa 5% übrig. Und dann ist es die pulmonal-arterielle Hypertonie mit circa 3% und dann die chronisch thromboembolischen Erkrrankungen mit circa 2% der Fall. Damit habe ich schon eine Ursache genannt. Das sind die Thromboembolien. Aber dann, wenn sich Lungenembolien nicht richtig auflösen, die in der Pulmonalarterie quasi festbindegewebig umgebaut werden und zu einer zu einem Verschluss, Teilverschluss des pulmonalen Stromwerts und dann zum Umbau und auch zu Lungenhochdruck führen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Erkrankungen bei der PAH, die ursächlich sein können. Was dort Ursachen sein können, sind ja die idiopathischen Formen, also Ursachen, die man nicht kennt. Es gibt genetische Formen, also erbliche Formen, wo wir immer mehr Erkrankungen oder immer mehr Mutationen entdecken, die ursächlich vorhanden sind. Dann sind natürlich häufige Ursachen die Bindegewebserkrankungen, die rheumatologischen Erkrankungen. Und das sind zum Beispiel mit die häufigsten. Wir haben, was ich eben schon kurz erwähnt habe, die hämatologischen Erkrankungen. Es gibt in anderen Gebieten der Erde gibt es relativ viele hämatologische Erkrankungen wie Kugelzell-Sichelzell-Anämien, die deutlich häufiger sind, oder auch Patienten mit Wurmerkrankungen, Schistosomiasis. Das sind aber sicherlich die Kolibris.
Das macht es ja wahrscheinlich dann auch schwierig für eine vielleicht strukturierte Herangehensweise, wenn die Ursachen so vielfältig sein können. Gibt es typische Symptome, mit denen jetzt Menschen mit einer pulmonalen Hypertonie irgendwo vorstellig werden?
Ja, das ist, du kommst genau auf den Knackpunkt des Ganzen, warum die pulmonale Hypertonie ja häufig so spät diagnostiziert wird, ist, weil das Kardinalsymptom der pulmonalen Hypertonie ist ja die Belastungslüftung. Und die wird häufig fehlgedeutet. Und die pulmonale Hypertonie hat häufig keine Frühsymptome. Das heißt, wir haben eigentlich die Luftnot erst, wenn die Lungengefäßläsionen fortgeschritten sind. Also Hauptsymptom ist dann die Belastungsluftnot, häufig Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Erst wenn die Patienten deutlich mehr Organbeteiligung haben, dann kommen tatsächlich Thoraxschmerzen, manchmal sogar Angina pectoris dazu. Und ganz, ganz typisch für die schwere pulmonale Hypertonie sind die Synkopen. belastungsassoziiert. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Unsere Patienten synkopieren häufig im ganz kurzen Abstand nach Belastung. Das heißt, die Patienten belasten sich, steigen zum Beispiel eine Treppe hoch oder tragen irgendeinen Gegenstand, tragen den Einkauf rein und plötzlich merken sie, oh je, ich sag mal, das ist so das, was Patienten auch manchmal erzählen, mir gehen gleich die Lichter aus. Manchmal können die sich sogar noch hinsetzen und werden deshalb auch nicht irgendwie ernst genommen, weil sie keine Verletzungsfolge haben und synkopieren dann. Und dann gibt es natürlich in der Spätphase der Erkrankung die Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz, Halsvenensteuung, Ödeme, Aszitis. Was mir immer ganz, ganz wichtig ist, wenn ich auch Fortbildungen mache und was, wo wir uns Pneumologen wirklich ganz häufig an die eigene Nase fassen müssen, dass Belastungsdyspnoe eigentlich kein typisches Asthmasymptom ist. Klar gibt es auch ein belastungsassoziiertes Asthma, dass Patienten, Sportler zum Beispiel, junge Patienten ihre Leistung abrufen können und dann danach eine Bronchokonstriktion bekommen. Aber Belastungsluftnot ist kein typisches Asthmasymptom, sondern lässt wirklich auch immer an eine pulmonale Hypertonie oder andere Zeichen der oder andere Ursachen im Rahmen der Herzinsuffizienz denken. Und man kann vielleicht, weil du gefragt hast, wie kann man ganz einfach differenzieren. Ich glaube, da ist es nochmal wichtig, dass häufig die idiopathischen Formen, die erblichen Formen, die sind natürlich auch relativ häufig bei jungen Menschen, die sonst keine klassischen Risikopatienten für Herzinsuffizienz, für andere Probleme sind. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, dass ich da sagen kann, dass es häufig Linksherzinsuffizienz, Lungenerkrankungen, eher bei älteren Patienten auch die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie. Wobei ich glaube auch dort gibt es zum Beispiel eine Form, die typischerweise eher bei jungen Patienten ist, die auch unterschätzt ist, sogenannte Thoracic Inlet Syndrom. Da hat man häufig durch thorakale Enge immer wieder kleine rezidivierende Embolien, häufig schwer fassbar, diese Patienten, und auch in der Duplex-Sonographie nicht immer gut darstellbar. Und die entwickeln dann eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie.
Ja, das macht es, glaube ich, gar nicht so leicht, weil wenn sich ein Patient mit Dyspnoe beim Kardiologen vorstellt, dann denkt er an, okay, Herzinsuffizienz. Mhm. Und beim Pneumologen, hast du jetzt schon gesagt, Belastungsdyspnoe ist vielleicht nicht das typische Asthma-Symptom, aber trotzdem denkt man dann vielleicht als Pneumologe auch erstmal an eine Lungenerkrankung und beide Disziplinen vielleicht erst sekundär an die pulmonale Hypertonie. Und ist das auch so, dass man das dann häufig erst im zweiten oder dritten Anlauf von einer Diagnostik dann überhaupt erst erschließt?
Genau. Also es ist häufig so, dass wir die Patienten erst, ich sag mal, nach gibt es auch Studien und Daten zu Monaten oder so manchmal sogar Jahren bekommen, je nachdem, wie schnell natürlich auch das Zuweisungssystem funktioniert. Das ist wirklich ein Problem, muss man sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Vigilanz doch deutlich zugenommen hat für den Lungenhochdruck. Und da ist natürlich auch besonders wichtig, dass man da kann ich wirklich nur unsere Zuweiser loben. Vielleicht liegt es auch daran, dass das natürlich Hannover so auch natürlich das Thema pulmonale Hypertonie relativ bekannt ist. Aber da ist die Vigilanz schon hoch und es ist natürlich auch an den Zentren zu sagen, dass man auch gut erreichbar ist. Und ich glaube, da hat sich schon ganz schön was getan. Ich habe vielleicht einen kleinen Taschentrick, den ich ganz gut finde, wenn man wirklich anfängt, nach dem Lungenhochdruck zu suchen. Und zwar gab es dazu auch Daten von einer österreichischen Gruppe, die haben geschaut, wenn man nämlich ein EKG und ein NT-proBNP macht, Dinge, die man ja sogar in der Hausarztpraxis mit relativ kleinem, na gut, NT-proBNP ist nicht ganz günstig, aber schon deutlich günstiger als früher, machen kann. Und man hat ein unauffälliges EKG und ein unauffälliges NT-proBNP, dann ist der Lungenhochdruck sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt natürlich vereinzelte Fälle, aber in der Regel ist dann keine pulmonale Hypertonie vorhanden. Und jeder andere Befund, wenn ich ein auffälliges EKG und NT-proBNP habe, du kannst mich korrigieren und jetzt wahrscheinlich mir in die Ohren langziehen, gehört ja aus meiner Sicht sowieso erstmal einmal zumindest vom Kardiologen gesehen, wenn zum Beispiel ein junger Mensch mit einem auffälligen EKG oder einem auffälligen NT-proBNP kommt, da muss man dann schon mal gucken. Und dann, ich fand das früher nämlich auch so ganz, ganz schwierig, wie man wirklich dann schauen kann, habe ich es wirklich mit dem Lungenhochdruck oder womit habe ich es zu tun? Ich glaube, dass man mit so ein paar Untersuchungen wirklich die Weichen relativ schnell stellen kann. Wie gesagt, das EKG, das NT-proBNP, da kann ich erstmal schon mal ausschließen. Und wenn ich dann schaue, habe ich eine auffällige Lungenfunktion, am liebsten natürlich für den Pneumologen gleich eine Bodyplethysmographie mit der Diffusionskapazität. Die Diffusionskapazität ist wirklich extrem spannend und auch schon mal aussagekräftig für uns. Und eine Blutgasanalyse. Dann habe ich gleich den Weg gebahnt. Habe ich vielleicht doch eine Lungenerkrankung? Habe ich auffällige Blutgasuntersuchungen? Habe ich möglicherweise doch Hinweise für eine Lungenerkrankung, aber auch für eine Linksherzerkrankung im Sinne eines Schanz, oh, die habe ich eben vergessen. Das war ja wirklich, die sind ja nicht zwangsläufig zu den Linksherzerkrankungen, aber ich habe bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie natürlich eine ganz wichtige Gruppe vergessen. Die angeborenen Herzfehler, korrigiert und nicht korrigiert, Asche über mein Haupt. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch die Echokardiographie. Und mit diesen Untersuchungen habe ich eigentlich muss man sagen, ganz klar schon mal eigentlich fast alle Ursachen so ein bisschen gegriffen und die pulmonale Hypertonie eingegrenzt oder ausgeschlossen. Und also
Habe ich das richtig verstanden? Du hattest jetzt gesagt, die ersten Abklärungsschritte sollten sein Bodyplethysmographie, BGA und ein Echo.
Ich hab EKG, NT-proBNP, die Lungenfunktion, eine vollständige mit Diffusionskapazität, denn die ist häufig bei dem Lungenhochdruck leicht erniedrigt, bei speziellen Formen, bei Lungenerkrankungen zum Beispiel, auch manchmal schwerst erniedrigt, bei unauffälliger Lungenfunktion, das gibt es auch. Es scheint eine vaskuläre Form oder eine rauchassoziierte vaskuläre Form der Lungenerkrankung zu geben. Die Blutgasanalyse, dann habe ich gleich Schanz, andere Probleme der Oxygenierung mit dabei und die Echokardiographie. Mit diesen Untersuchungen habe ich eigentlich die Verdachtsdiagnosen in die eine oder in die andere Richtung gelenkt und kann dann sagen, ich brauche eine invasive Diagnostik oder ich brauche keine.
Ja, genau. Deswegen hatte ich gerade gefragt, die erste Abklärungsschritte. Ne? Und wenn du dieses jetzt abgearbeitet hättest und sich dann deine Verdachtsdiagnose bestätigt, dann würdest du dann aber auch eine invasive Diagnostik benötigen. Ne? Und dann würde man einen Rechtsherzkatheter empfehlen.
Dann würde man einen Rechtsherzkatheter machen. Der ist ein absolutes Muss für die Diagnostik der pulmonalen Hypertonie. Und zwar auch einen Rechtsherzkatheter mit kompletter Hämodynamik. Denn das brauchen wir. Das haben wir eben schon in der Definition gesehen, um zum einen feststellen zu können, welche Form habe ich, eine präkapilläre, eine postkapilläre. Und dann gibt es bei den jungen Patienten, das macht man nur bei Patienten mit der IPAH, bei den erblichen Formen und möglicherweise, die habe ich auch noch vergessen. Ich bin aber heute echt, muss man sagen, da kriege ich ja auf die Finger, wenn das hier jemand hört. Es gibt natürlich auch noch medikamentenassoziierte Formen des Lungenhochdrucks. Auch für die ist das sicherlich noch spannend. Die sind häufig auch vasoreagibel. Dann brauchen wir bei jungen Patienten, bei vielen Patienten, bei den meisten Herzerkrankungen, außer es geht jetzt zum Beispiel darum, dass es um die Herztransplantation geht, da brauchen wir keine Vasoreagibilitätstestung. Aber junge Patienten mit idiopathischen Formen zum Beispiel, da braucht man eine Vasoreagibilitätstestung. Und also man braucht den Rechtsherzkatheter, man braucht eine Hämodynamik. Das heißt, ich brauche eine Messung des Herzzeitvolumens. Da ist der Goldstandard eigentlich die Thermodilution. Und Dann brauche ich eine Vasorehabilitätstestung. Das ist aber auch was, was man wahrscheinlich machen sollte, wenn man damit Erfahrung hat, denn sonst weiß man die Pitfalls nicht, weiß nicht, wie es geht. Also vielleicht auch für die jungen Patienten mit der IPH im Zentrum, damit man auch das Ganze richtig interpretieren kann.
Gut, und dann ist die Diagnose damit dann aber auch gestellt und auch die Differentialdiagnosen, richtig?
Dann ist die Diagnose in der Regel gestellt für Patienten, die den Verdacht auf eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie haben. Würde man dazu allerdings noch eine Pulmonalis-Angiografie machen, eine Gefäßdarstellung der Lungengefäße, in der Regel jetzt auch kombiniert mit einem C-Arm-CT, also so einem Cone-Beam-CT, wo man die Perfusionsdefekte, Verschlüsse darstellen kann, um dann zu klären, ist das ein Patient, der nicht operabel ist, der nicht operabel und einer Intervention, einer sogenannten Ballonangioplastie zugänglich ist, oder ist das ein Patient, den man, das wäre natürlich die Therapie der Wahl, weil das auch eine kurative Therapie ist, operieren kann, einer pulmonalen Endarteriektomie zuführen kann.
Ja, da sind wir schon bei den Medikamenten oder bei den Therapien, wollte ich sagen. Das war ja eine für diese spezielle Form dann zu wählende Therapie. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen allgemeiner über Therapien sprechen. Du hast eben schon gesagt, da hat sich sehr viel getan. Weil es früher so war, da wurde es vielleicht diagnostiziert und man konnte trotzdem nichts machen und dann sind die gestorben, hast du gesagt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Was ist denn das, was sich in den letzten Jahren da etabliert und verändert hat?
Ja, wir haben in den letzten, 10 bis 15 Jahren wirklich viele Therapien in die Zulassung bekommen. Vielleicht versuche ich es auch nochmal strukturiert zu erzählen. Wir haben für die Patienten in den Niedrigrisikobereichen und Intermediärrisikobereichen, da haben wir die Phosphodiesterase 5-Inhibitoren, die kennt wahrscheinlich jeder, nicht nur die Kardiologen, sondern auch, die allgemeine Bevölkerung und Berufsgruppen anderer Spezifikationen. Dann haben wir die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten. Das sind Medikamente, die wir in der Regel bei den Patienten mit der pulmonal-arteriellen Hypertonie kombinieren, also als Kombinationstherapie. Die ist inzwischen bei der PAH der Standard. Dann haben wir noch die Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase. Das sind die medikamentösen Therapien, die zugelassen sind bei der CTEPH, aber auch bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie, wirken im Prinzip an einer anderen Stelle, aber im Prinzip in dem NO-Signalweg. Und dann haben wir die Prostazykline bei Patienten mit höheren Risikoklassen, die subkutan angewendet werden könnten, vorzugsweise aber auch intravenös. Das ist natürlich eine deutlich aufwendigere Therapie. Und wir haben jetzt seit kurzem zugelassen, eine ganz, ganz spannende Substanzklasse. Und zwar ist das Sotatercept als Aktivin-Signalinhibitor. Das ist eine Therapie, die möglicherweise zum ersten Mal auch nicht nur vasodilatativ tätig ist, sondern auch eine Rückbildung der Gefäßveränderung macht. Wie wirkt das Ganze? Das ist ein Aktivin-Signal-Inhibitor, wirkt am BMPA2-Rezeptor. Und zwar bei der PH ist die Hypothese, dass die vaskuläre Homöostase gestört ist. Und zwar gibt es zum einen die Liganden der TGF-Beta-Familie und dann aus dem BMP-GDF Branch, die Liganden, und das ist bei der PH verschoben und führt aufgrund eines Überwiegen der Liganden der TGF-Beta-Familie zu pulmonalvaskulärem Remodeling. Und das Sotatercept, das ist eine Ligandenfalle und das fängt diese Liganden ab und führt damit im Prinzip zu einem Rückbau dieses Remodelings. Und es gab in der letzten Zeit 4 oder jetzt teilweise auch noch deutlich mehr kurzfristig positive Studien bei der PAH, aber auch bei den Patienten mit der kombinierten PAH, wo sich eine deutliche Wirksamkeit gezeigt hat, im Prinzip wo die Endpunkte erreicht worden sind und kombinierte Morbiditäts- und Mortalitätsendpunkte erreicht worden sind. Wenn ich es jetzt richtig erinnere, sind, glaube ich, sogar 3 der Studien vorzeitig beendet worden, einfach weil es so ein deutliches Signal der Wirksamkeit gibt. Und da, also es gibt offiziell ja noch keine neuen Leitlinien, aber diese Therapien haben natürlich auch einen großen Stellenwert jetzt in der Zwischenzeit schon bei unseren Patienten. Und bin gespannt, wo dann die offizielle Empfehlung liegt. Was man hier allerdings auch sagen muss, wo Licht ist auch Schatten. Das ist eine hochwirksame Therapie. Und das scheint so, das heißt nicht, es scheint so, sondern wir sehen auch unter diesen Therapien natürlich Nebenwirkungen. Und zwar Nebenwirkungen, die mit diesem Gefäßmechanismus zu tun haben. Die Frage ist, wie es vermittelt ist, möglicherweise BMP9. Vermittelt. Das geht natürlich jetzt sehr in die Tiefe. Aber was wir sehen, sind ähnliche Bilder. Und ich habe schon wieder eine Gruppe vergessen. Das wird jetzt zum Running Gag. Ich habe zum Beispiel die Leberpatienten mit der portalen Hypertension vergessen, wo ich gerade zu komme. Bei den Lebererkrankungen gibt es ja im Prinzip für das Lungengefäß wird spannenderweise 2 Formen. Zum einen haben wir die pulmonale Hypertonie, aber dann haben wir auch Patienten, die eine schwere Hypoxämie entwickeln über ein sogenanntes hepatopulmonales Syndrom. Und diese Patienten haben häufig im Prinzip Teleangiektasien und die schanden über das Lungengefäßbett. Und genau diesen Mechanismus sehen wir häufig unter längerer Therapie inzwischen mit Sotatercept. Das scheint ein dosisabhängiger Effekt zu sein. Wir haben auch kürzlich die ersten Fälle dazu publiziert. Und das Ganze scheint auch reversibel zu sein, wenn man die Medikation pausiert, / die Dosis ändert. Das ist spannend, muss man sagen, sehr, sehr spannend. Und es wird ja wahrscheinlich dann auch Substanzen geben, die hoffentlich diese Nebeneffekte nicht mehr haben. Nebeneffekte sind auch Nasenbluten und Zahnfleischbluten und halt kosmetisch natürlich auch störend Teleangiektasien auf der Haut.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also du hast gesagt, die Leitlinien, die sind jetzt schon ein bisschen älter, so dass sie die neuen Präparate, auch wenn sie schon in mehreren Studien untersucht wurden, noch nicht beinhalten, logischerweise. Das haben wir ja häufig. Aber wie werden jetzt diese Therapien dann praktisch eingesetzt? Du hast jetzt eine lange Liste gesagt. Also titriert man die auch langsam auf? Erst das eine, dann das zweite, dann das dritte? Oder sind das ausschließliche Monotherapien? Muss man nach irgendwas gucken, bevor man es gibt?
Genau, also gibt es auch ganz spannend, das ist ja im Prinzip ganz oft kopiert von den kardiologischen Leitlinien, muss man sagen, haben wir uns ja so ein bisschen von den Lungenembolie-Leitlinien die Risikoklassifikation geklaut, muss man sagen. Und nach der geht auch der jetzige Therapiealgorithmus. Das heißt, Niedrigrisikopatienten bekommen eine Kombinationstherapie aus dem Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, PDE5-Inhibitor. Dann guckt man kurzfristig nach dem Therapieansprechen. Und wenn das nicht erreicht ist, würde man die Therapie erweitern. Früher hätte man natürlich mit einem Prostacyclin-Analogon zum Beispiel genommen. Jetzt würde man also aus unserer klinischen Erfahrung zum Beispiel das Sotatercept auch früh mit einsetzen und oder dann natürlich den Prostacyclin. Da ist natürlich immer die Frage, es gibt auch orale Prostacyclin-Analoga zum Beispiel, da ist die könnte man einsetzen. Bei Hochrisikopatienten, da würde man direkt beginnen mit der Kombinationstherapie Endothelin-Rezeptor-Antagonist PDE5-Inhibitor und dann jetzt wahrscheinlich auch eher das Sotatercept als First Line, aber auch möglicherweise sogar als Quadrupeltherapie, je nachdem, das machen wir auch häufig, um eine schnelle Besserung zu erreichen, beginnen mit Quadrupel. Und wenn sich eine Besserung einstellt, kann man hier aus unserer Erfahrung auch manchmal die Prostazyklin-Therapie wieder ausschleichen, wenn es unter dem Sotatercept und der restlichen Therapie zu einer maßgeblichen Verbesserung kommt. Die Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase, die könnte man auch bei den Niedrigrisikopatienten im Prinzip einsetzen oder bei nicht ausreichenden Therapie ansprechen, den PDE5-Inhibitor wechseln. Wichtig ist, dass man die auf keinen Fall kombiniert, also SGC-Stimulatoren und PDE5-Inhibitoren, die, wenn man die kombiniert, das sind Studien dafür abgebrochen worden, da kann es zu lebensgefährlichen Blutdruckabfällen kommen. Also niemals das Ganze kombinieren. Genauso wenig wie PDE5-Inhibitoren mit Nitro, was man ja aber deutlich weniger in der Realität sieht. Was noch ganz wichtig ist, deshalb ist es auch, glaube ich, immer noch so ein Anliegen, du wirst ja nachher noch Do's and Don'ts sagen, dass Patienten auch wirklich an pH-Zentren angebunden sind. Wenn wir Patienten haben, die nicht adäquat auf eine Therapie ansprechen und auch ganz junge Patienten haben, wo wir das noch nicht wissen, ist es wirklich wichtig, dass diese Patienten auch zumindest evaluiert und an einem Transplantzentrum vorgestellt werden. Listen ist noch einmal eine andere Sache, aber dass ich die Möglichkeit habe, im Falle eines Falles diese Patienten kurzfristig zu retten, einer Transplantation zuzuführen. Dafür müssen sie natürlich schon mal evaluiert oder zumindest bekannt sein und die Schritte müssen gebahnt sein.
Okay, also Quadrupeltherapie, das kennen wir in der Kardiologie ja auch ganz gut. Und wir sind es in der Kardiologie, sind wir ja auch sehr auf Interventionen fixiert. Gibt es auch interventionelle Therapieverfahren, die jetzt etabliert sind oder mehr oder weniger etabliert sind?
Hauptsächlich, also es gab mal das Thema pulmonal-arterielle Denervation, die sich bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. Dann gibt es hauptsächlich bei den chronisch thromboembolischen, da muss man sagen, ist die pulmonale Ballonangioplastie bei den nicht operablen Patienten wirklich eine absolute Standardtherapie. Das heißt, auch diese Patienten gehören zumindest einmal an ein CTEPH-Zentrum, um zu gucken, ob das geht. Und dann ein Zentrum, das pulmonale Ballonangioplastien durchführt. Aus anderen Ländern gibt es auch da, muss man sagen, wo man wirklich auch hier natürlich immer wirklich, also Studien, wo man sehen kann, dass die Hämodynamik sich maßgeblich verbessert, teilweise sogar auch normalisieren kann unter diesen interventionellen Therapien, vorwiegend natürlich auch in Ländern, wo die OP nicht verfügbar ist in diesen Ausmaßen. Und das gehört wirklich dazu. Das ist ein Verfahren, was auch aufgrund der modernen Bildgebung zunehmend sicherer ist. Das hat man ja vor einigen Jahrzehnten schon mal versucht und aufgrund der hohen Sterblichkeit und Komplikationsrate verlassen. Aber dadurch, dass die Bildgebung und die Kathetertechnik so enorme Fortbildung hat, ist das wirklich zum Standardverfahren geworden.
Wir messen ja bei unseren Herzinsuffizienzpatienten auch durchaus den pulmonalarteriellen Druck mit Sensoren und nehmen das als Maß für die Herzinsuffizienzdekompensation oder die drohende Dekompensation. Macht das denn bei PH-Patienten auch Sinn?
In der Regel, also es wird gemacht, aber bei uns ist eigentlich der Standard tatsächlich oder ist es nicht etabliert in der Routine. Und dann muss man sagen, ist natürlich der Druck nur ein Parameter. Und für uns ist wirklich natürlich essentiell auch die Hämodynamik, Faktoren wie das Herzzeitvolumen und im Prinzip das komplette Gesamtbild, was da natürlich essentiell ist. Also ja, gibt es, aber ist in der Routinetherapie bisher auch nicht gang und gäbe.
Und gibt es irgendwas jetzt in der Pipeline oder Therapieansätze noch neuerer Art, die jetzt gerade sehr spannend sind und unmittelbar vor, Vollendung der Studien oder so stehen? Irgendwas, was noch erfolgsversprechend aussieht, was noch mal was verändern könnte?
Ja, also es gibt es gibt noch Studien im Bereich der Tyrosinkinase-Inhibitoren in verschiedenen Applikationsformen. Und dann gibt es auch noch andere, muss man sagen, Aktivin-Signal-Inhibitoren, die im Bereich der Studien sind. Das ist sicherlich, also da ist sicherlich noch einiges in der Pipeline, was in Kürze kommt oder was kommt und was auch läuft, muss man sagen. Was ganz schön ist, dass es auch noch verschiedene Substanzen gibt, die möglicherweise auch noch für die anderen Erkrankungen spannend sind. Lungenerkrankungen, da hatten wir vorher ja nicht viel. Da ist es sicherlich spannend, auch insbesondere die inhalativen Ansätze, wo es jetzt auch Studien gibt aktuell. Da ist ja ein ganz spannender Faktor, vielleicht als kurzen Ausflug. Bei den Lungenerkrankungen haben wir ja ein häufiges Problem, dass wenn wir unsere üblichen Therapien geben, wir mit den Therapien eine Vasodilatation machen, auch nicht gut ventilierte Areale oder destruierte Areale und damit quasi so ein bisschen den Schutzmechanismus der Lunge außer Kraft setzen, den Euler-Lilienstrand-Mechanismus, und dann ein erhöhtes Schandvolumen haben. Das heißt, wir behandeln zwar die pH und die pH wird besser, aber wir haben danach schwer hypoxämische Patienten, und das übersteigt sozusagen die Nebenwirkung und die Hypoxämie die Wirkung der positiven Auswirkungen auf die Rechtsherzfunktion. Sodass es gibt offiziell keine zugelassenen Therapien. Es gibt so Therapierichtlinien, dass wir bei Patienten mit Lungenerkrankungen oder auch mit kardiovaskulären Erkrankungen, die einen pulmonalvaskulären Widerstand über 5 haben, dass da ein Therapieversuch gerechtfertigt ist mit den PDE5-Inhibitoren. Aber da gibt es offiziell noch keine zugelassenen Therapien. Aber hier ist doch am Horizont, zumindest gibt es ein paar Studien und das ist auch ganz vielversprechend. Ist noch eine Substanz gerade angefangen, die Rohkinase-Inhibitoren sind auch noch mit dabei. Also da wird es hoffentlich ein bisschen was geben, denn die sind momentan natürlich häufig, haben einen hohen Leidensdruck und sind doch eher stiefmütterlich von uns noch betreut.
Okay, aber einiges, was vielleicht doch noch aussteht,
ja,
und wo
da tut sich was.
Wo wir vielleicht nochmal spezifischer therapieren können. Das ist ja in sehr vielen Bereichen dann doch so, dass man für bestimmte Patienten dann doch noch eine Verbesserung erreichen kann. Okay, wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Und zum Ende haben wir jetzt nochmal eine Runde. Da stelle ich dir schnelle Fragen für schnelle Antworten. Fangen wir mal an.
Okay.
Du hast ja beides gemacht, geforscht und in der Klinik gearbeitet. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du lieber machen? Lieber forschen oder lieber Klinik?
Die Klinik, brauche ich gar nicht lange antworten. Ich liebe die Klinik, die Patienten, ich katheter gerne die Klinik. Und es ist einfach wunderbar, das, was wir auch gerade jetzt sehen, dass wir Patienten retten können, dass wir die Versorgung verbessern können. Dafür schlägt mein Herz. Das Thema habe ich noch gar nicht, aber auch, was wir erreicht haben, genauso wie ihr beim Thema zum Beispiel Schwangerschaft. Da ist ja in Hannover bei euch viel passiert, was die Postpartum-Kardiomyopathie angeht. Und auch bei uns ein großes Thema, Patienten mit zum Beispiel mit Schwangerschaft und pulmonaler Hypertonie, aber auch anderen Lungenerkrankungen umfassend zu betreuen, definitiv die Klinik. Auch wenn die Forschung dazugehört und man sonst nicht weiterkommt, aber die Klinik.
Sehr gut. Angenommen, Geld, Zeit und Personal würden keine Rolle spielen. Welches PH-Forschungsprojekt würdest du morgen starten?
Ich würde sicherlich vielleicht noch mehr zum Thema Schwangerschaft bei Lungenerkrankung machen. Gucken, welche Faktoren da noch wichtig sind. Ich würde noch die Psyche bei unseren Patienten möglicherweise noch mehr in den Vordergrund stellen, und ich würde vielleicht auch noch die Frauenmedizin, da kommen so viele Fragen, da ist so viel noch offen, was das macht, in den Vordergrund stellen, und ich würde mir noch angucken, was die pulmonale Hypertonie bei den hämatologischen Erkrankungen macht. Und das machen wir auch schon, ohne, ich sag mal, Rücksicht auf finanzielle Verluste, noch schauen bei unseren jungen Patienten, wie wir dem Thoracic Inlet Syndrom noch weiter auf die Spur kommen und wie wir diese Patienten besser in der Versorgung entdecken können, weil die gehen immer noch unter.
Okay, ich hatte eigentlich gedacht, ein Forschungsprojekt, aber du brauchst anscheinend sehr viel Geld und viel Zeit und viel.
Ach, wir machen das alles mit Idealismus in der Pneumologie.
Was war der höchste Blutdruck, den du jemals in einer Pulmonalarterie gemessen hast?
Ich glaube, das waren Papmin von, also es waren auf alle Fälle deutlich suprasystemische Drücke. Ich glaube, von 130 zu irgendwas. Also wir waren deutlich suprasystemisch und wahrscheinlich ist auch die Frage, welches war die niedrigste ZVS, die wir jemals, oder gemischt venöse Sättigung, die wir jemals gemessen haben. Und ich glaube, da sind die Ausschläge nach unten ganz, ganz groß.
Die stand jetzt gar nicht auf meinem Zettel, aber das ist gut.
Ja, das ist gut. Ach, das wäre vielleicht noch, du fragst doch sonst immer Do's and Don'ts. Da ist vielleicht die gemischt venöse Sättigung oder die ZVS messen. Und wenn die wirklich niedrig ist, die ist ein guter Marker für die Sauerstoffausschöpfung, aber auch für das Herzzeitvolumen. Und wenn die richtig niedrig ist, dann kriegt nicht nur der Patient Schweißausbrüche, dann sollten wir auch welche bekommen und das sollte ein Alarmsignal für uns sein.
Also ich dachte wirklich, ich mache hier die Regeln. Aber ja, wir machen, wir kommen jetzt zu Do's und Don'ts.
So sind die Pneumologen.
Ist gut. Do's und Don'ts für pulmonale Hypertonie. Was sind da deine Do's und Don'ts?
Da würde ich die Credits zum einen, auch du hattest letztens einen Podcast mit Herrn Fedeler und da wäre ich komplett bei ihm. Don'ts, Patienten im Rechtsherzversagen intubieren, sondern das sind Patienten, die eher eine Wach-VA-ECMO bekommen. Also da wirklich die Geschichte hat mich sehr bewegt, weil das natürlich auch eigene Erfahrungen betrifft. Also Intubation, wenn es geht, vermeiden. Dann vielleicht noch ein Du, nach Rhythmusproblemen gucken bei Patienten mit pulmonaler Hypertonie. Die wirken sich, muss man sagen, es sind Patienten, die brauchen die Vorhofkontraktion und die wirken sich prognostisch auch negativ aus. Also da Rhythmuskontrolle und nicht nur Frequenzkontrolle bei unseren Patienten. Komplette
das
Hämodynamik. Bitte?
Das mache ich natürlich.
Das machst du natürlich. Das weiß ich, geht ja nicht für dich, aber das ist auch noch so ein Herzensthema. Ja, komplette Hämodynamik und die jungen Patienten wirklich früh zum Zentrum. Nicht, weil wir alles besser können und wissen und immer dazwischen reden, wie ich es mache, sondern einfach, weil man dann immer zusammen nochmal wirklich gucken kann, welche Therapieoptionen haben wir, was können wir machen, was können wir reißen für diese Patienten und dann auch zusammen. Die Patienten kommen garantiert auch vom Zentrum wieder zurück.
Ja, super. Karin, das war ein sehr spannendes Gespräch und zeigt nochmal, wie wichtig interdisziplinäre Arbeit ist und hat auch nochmal gezeigt, das ist sehr komplex. Eigentlich haben wir es heute gar nicht so richtig auseinandergeschachtelt, wie viel da eigentlich drin steckt. Aber du hast einen sehr schönen Überblick gegeben und ich fand es sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und ich glaube, das war sehr komplex und vielleicht sitze ich jetzt auch noch mal ein bisschen nach. Ich habe schon angefangen und wir können in dem nochmal schriftlich niederlegen, wo wir die Quellen her haben und was wir alles so gemacht haben oder besprochen haben. Vielen Dank, David, dass ich da sein konnte.
Danke dir. Ja, und nächste Folge des CardioBeat Podcasts wird jetzt wieder monodisziplinär und ich freue mich sehr, dass ich das endlich mal unterbringen konnte. Wird ein genuin kardiologisches Thema und zwar Antiarrhythmikatherapie und ich ich glaube, das kann ich mit niemandem Besseren diskutieren als mit Lars Eckert aus Münster. Ich freue mich schon sehr auf diesen Podcast, den nächsten, und ich freue mich, wenn Sie auch alle wieder einschalten zu CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.